Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Aufmerksame Hörer werden festgestellt haben, dass wir die Lage auf Kuba häufig zum Thema unserer Sendungen machen. Und das hat auch seinen guten Grund, denn erstens kursieren wohl über nur wenige Länder ein so falsches Bild in der Öffentlichkeit wie über den Karibikstaat, der seit nunmehr 50 Jahren von den Castro-Brüdern regiert wird. Und zweitens ist gerade jetzt für die Kirche die Zeit, um Vorkehrungen zu treffen für die Ära nach Castro, wenn dann hoffentlich bald auch auf Kuba Freiheit und Menschenrechte ihre Gültigkeit erlangen. Und die wichtige Aufgabe der konkreten Hilfe wie auch der Information der Öffentlichkeit nimmt auch Kirche in Not wahr, zuletzt im Januar auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die Leitung dieser Veranstaltung hatte Michael Rack.
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Kirche in Not. 50 Jahre Herrschaft der Castro-Brüder in Kuba, das sind auch 50 Jahre Unterdrückung und Diskriminierung für die katholische Kirche in Kuba. In dieser Zeit hat sich die katholische Kirche verändert. Sie ist von einer Kirche der Oberschicht zu einer Kirche des Volkes geworden. Und sie ist heute die größte, vielleicht die einzige Hoffnung Kubas für einen friedlichen Übergang zu einem System der Freiheit, das Kuba so dringend nötig hat. Kirche in Not unterstützt die Kirche in Kuba seit vielen Jahren mit ungefähr in den letzten Jahren 1 Million Euro pro Jahr. Und das ist eine Hilfe, das wird auch deutlich werden im Verlauf der Pressekonferenz, die die Kirche dort und die das ganze kubanische Volk dringend braucht. Einer der prominentesten, vielleicht der prominenteste kubanische Katholik ist heute bei uns, Huber Matos. Herzlich willkommen. Huber Matos, die Welt hat vor kurzem über ihn geschrieben, hat die Frage aufgeworfen, was wäre gewesen, wenn vor 50 Jahren nicht Fidel Castro, sondern Huber Matos an die Spitze gekommen wäre. Er war damals einer der populärsten, wenn nicht der populärste, der sogenannten Kommandantes, der Führer der Revolution. Es gibt ein schönes Foto, wo er siegreich mit Fidel Castro auf einem Panzer in Havanna einfährt. Kurz danach ist er dann für 20 Jahre im Gefängnis verschwunden, weil er den demokratischen Weg in Kuba gehen wollte. Herr Matos, ich möchte Sie bitten, eine kurze Bilanz zu ziehen dieser 50 Jahre und Ihren persönlichen Ausblick zu geben. Wie kann es gelingen, für Kuba eine bessere Zukunft zu schaffen?
Bueno, comienzo por...
Also gut, ich möchte mich zunächst einmal bei Kirche in Not bedanken, dass Sie mir Gelegenheit geben, einige Wahrheiten über die Geschichte Kubas auszusprechen.
Dando gracias por esta oportunidad que me brinda la Iglesia necesitada, la ayuda para la Iglesia necesitada, para decir algunas verdades acerca del caso cubano. Quiero aclarar que no soy propiamente un católico militante.
Ich möchte zu Anfang klarstellen, dass ich kein praktizierender Katholik bin, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass ich immer zur Kirche gegangen wäre, auch nicht vor der Revolution. Aber ich bin in meinem Inneren immer Katholik gewesen und habe immer versucht, mein Leben nach der Lehre der Kirche zu leben und danach zu handeln. So habe ich es gelernt von meinem Lehrer, von meinen Eltern und auch von den kubanischen Gründungsvätern.
Y con las cosas que aprendí de mis maestros, de mis padres y de los fundadores de la nación cubana. En segundo lugar, que me siento pues muy, muy contento.
Zweitens möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich hier vor Journalisten, Presseleuten und Vertretern einer europäischen Zivilgesellschaft sprechen darf. Sie sind alle Menschen, die das Leben in einer Gesellschaft ohne Angst kennen, in der Menschen ohne Maske, ohne Falschheit und ohne Schauspielereien aller Hollywood sprechen und handeln können. Leider ist in anderen Teilen der Welt das jemandem etwas vormachen zu einer Kunst geworden.
Sin necesidad de presentarse como un payaso de circo o como un comediante a la manera de los famosos artistas de Hollywood y de otras partes del mundo donde es. El fingir es un arte. Yo soy un cubano.
Ich bin ein Kubaner, der nur ein Lehrer sein wollte. Dafür hatte ich auch studiert, aber danach fand ich mich in schwierigen Situationen wieder, auf die ich antworten musste. So wurde ich Guerillero und später politischer Gefangener. Und heute bin ich ein Kämpfer.
Preso político y ahora pues es un luchador. Y vengo a traerles una visión, a mi juicio, bastante realista.
Ich bin hierher gekommen, um Ihnen meiner Meinung nach realistisch zu schildern, wie die Situation meines unglücklichen Heimatlandes heutzutage ist. Die kubanische Revolution, die in der ganzen Welt so bekannte kubanische Revolution, war ursprünglich ein Versuch, die Freiheit des Volkes zu retten. Es ging darum, die Rechte der Gesellschaft zurückzuerobern, die ihr durch einen Putsch von General Batista am 10. März 1952 genommen worden waren.
Protagonizado el 10 de marzo de 1952 por el General Batista, que en vísperas, es decir, a menos de tres meses.
Batista überrumpelte damals das Volk 3 Monate vor den Wahlen, bei der man den Präsidenten und andere Regierungsvertreter wählen wollte. Unterstützt vom Militär sagte er damals, ich bin der Präsident.
El aparato militar pues sorprendió al país diciendo yo soy el presidente. Eso fue el 10 de marzo de 1952.
Das war am 10. März 1952. Das kubanische Volk fühlte sich beleidigt, auch ich. Ich war zu dieser Zeit Lehrer. Plötzlich hieß es also, es gibt keine Wahlen mehr. 3 Monate vor der geplanten Wahl gab es also keine Wahlen mehr. Wir hatten jetzt eine selbstgewählte Regierung durch Zwang. Ausgerechnet der Kandidat, der bei den offiziellen Wahlen sicherlich verloren hätte, sagte, ich bin der Präsident. Das war eine Herausforderung. Und so wurde die kubanische Revolution geboren. Das vorrangige Ziel war es, zu einem Rechtsstaat zurückzukehren, eine Sozial- und Finanzreform zu schaffen im Einklang mit der Souveränität des Volkes. Schließlich sucht das Volk durch freie Wahlen seine Vertreter. Wir siegten schließlich am 1. Januar 1959 nach einem Bürgerkrieg. Dabei wurden die Revolutionäre und Aufständischen vom Volk unterstützt. Aber danach war es plötzlich so, als ob man alles vergessen hätte. Die Kompromisse mit dem Volk und die unterschriebenen Dokumente mit allen verschiedenen Gruppen, die an dem Aufstand teilgenommen hatten. Ich habe
den Kompromiss solemne mit dem Volk und alle Dokumente, die sich zwischen den verschiedenen Gruppen, die an der Insurrektion beteiligt haben, von dem Volk, die Brüder Castro begannen, einen Giro hacia el totalitarismo.
Die Brüder Castro fingen an, die Revolution in Richtung Totalitarismus zu drehen. Doch ich versuchte, die Revolution zu retten. Nach den Fidel-Brüdern wurde ich wegen meines Einsatzes im Guerillakrieg zur Nummer 3 in der Hierarchie der Revolution. Wegen meiner moralischen Prinzipien und meines Einflusses habe ich mit ihnen diskutiert, vor allem mit Fidel. Er sagte immer, ich bin kein Kommunist, das ist nicht wahr. Es stimmt nicht, dass wir dieses Ziel verfolgen und dass wir totalitär werden.
Fidel siempre dijo, yo no soy comunista. Esa es una mentira de que estamos vamos hacia el comunismo, hacia el totalitarismo, de ninguna forma.
Er betonte es auch immer wieder öffentlich. Er ging sogar zum Fernsehen und argumentierte dort in diesem Sinn. Aber ich hatte Beweise für eine Verschwörung. Ich wollte aber keinen neuen Bürgerkrieg anfangen. So habe ich auf meine Stellung verzichtet. Ich wollte keine Mitverantwortung dafür haben. Castro hatte mir gesagt, wenn du mit uns brichst, wird dir nichts passieren. Wir verabschieden uns als Freunde. Als ich allerdings meinen Rücktritt eingereicht hatte, klagte er mich als Verräter und Konterrevolutionär an. Na gut, wichtig ist, dass wir über die Folgen von all dem sprechen. Kuba ist heute ein Land, das sehr arm ist. In diesen 50 Jahren sind viele Tausende Kubaner erschossen worden. Einige davon, weil sie mit Batista zusammengearbeitet hatten, aber die meisten von ihnen, weil sie Gegner Castros waren, weil sie die wahre Revolution retten wollten. In den kubanischen Gefängnissen sind immer noch viele Kubaner. In der Gesellschaft Kubas und im Exil gibt es 200.000 ehemalige Gefangene.
Y hay en las cárceles cubanas todavía muchos, muchos cubanos. En la sociedad cubana y en el exilio hay como 200.000 o más expresos políticos cubanos. Es más...
In Kuba gibt es ein unglaubliches Vergehen. Allein der Gedanke gegen die Castro-Regierung ist bereits eine Straftat. Es ist verboten, gegen die Regierung zu denken. Das nennen wir Vorstraftatgefahr. Es gibt wahrscheinlich tausende Jugendliche, wir wissen von Hunderten, die gefangen sind, weil man denkt, sie könnten gefährlich werden. Auch wenn sie nichts gemacht haben, wird behauptet, sie könnten gefährlich werden. Das ist unglaublich. Die ganze Welt sollte etwas dagegen unternehmen und protestieren.
In Kuba, porque se les supone peligrosos, porque se les supone que pueden cometer delitos contra el Estado. Esto es una infamia, esto es una cosa increíble que la humanidad toda debiera protestar contra la humanidad toda debiera protestar. Y en conclusión, pues tenemos un país atrasado.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir ein Land ökonomisch und gesellschaftlich zerstört haben. In diesen 50 Jahren Revolution hat Kuba einen Schritt zurückgemacht. Vergleichbar mit den ärmsten Ländern Lateinamerikas, wie Haiti oder Guatemala. Ich möchte noch etwas zu einer großen Persönlichkeit der Geschichte ergänzen, zu Che Guevara. Ich kannte ihn persönlich, wir waren sogar befreundet. Wir hatten zusammen in der Sierra Maestra gekämpft und den Aufstand mitgestaltet. Guevara war ein armer Teufel, ein Abenteurer. Er suchte einen Spielraum, um sich zu verwirklichen. Fidel nahm ihn zu sich und überzeugte ihn, dass er ein Held der kubanischen Revolution werden könne. Fidel schickte ihn zunächst nach Afrika, dann nach Bolivien. Nach seinem Tod haben die Castro-Brüder das Tagebuch Guevaras genommen und es retuschiert. Jetzt feiert man ihn als Paradebeispiel der kubanischen Revolution, aber in Wirklichkeit war Che Guevara ein armes Opfer.
Representativo, diríamos sublime de la revolución cubana, cuando en realidad es una pobre víctima. Una cosa.
Es gibt noch etwas, was viele nicht verstehen. Che Guevara hatte in Kuba die Rolle eines Schergen, der in La Cabaña und anderen Gefängnissen befohlen hatte, Menschen zu erschießen. Fidel Castro hatte ihn dazu gebracht. Als ich mit ihm in der Sierra war, Guevara war Chef einer Patrouille, sagte Fidel zu ihm, du Argentinier, gib dich nicht mit gewöhnlichem Kleinkram ab, du musst ein harter Mann sein.
Er war Chef einer Guerilla und andaba por aquí por ahí. Fidel decía, oye Argentino, perdónenme la expresión, no comas mierda, tú tienes que ser un hombre duro, un hombre así, un hombre asá.
Guevara hatte ein Gerät dabei, um als Arzt den Bauern Zähnen zu ziehen. Fidel sagte, lass diesen Dreckskram, du musst ein harter Kerl sein. Als wir die Macht übernahmen, hat Fidel zu Che Guevara gesagt, das weiß ich sicher, erschieß so viele, wie du kannst, damit die Leute Angst vor dir haben und du in die Geschichte eingehst, so wie die Jakobiner in der Französischen Revolution. Das ist die Geschichte des armen Guevara, mit dem ich mich oft unterhielt. Wir sprachen über Literatur und soziale Probleme. Einmal sagte er zu mir, ich werde niemals einverstanden sein mit einem System wie dem Stalinismus. Ich bin nicht mit radikalen Systemen einverstanden. Aber Fidel hat ihn doch in einen Radikalen verwandelt. In Kuba wissen viele, dass er eine Menge Menschen erschossen hat. Woanders wird er als Held gefeiert, aber das ist nur eine Legende.
Y en Cuba tiene eso, se fusiló montones de gente. Y después lo venden como Pasquín Internacional de la Revolución Cubana, con una leyenda.
Sie sollten auch wissen, dass Fidel zu sich sagt, wenn er ein Foto des sogenannten Helden Che Guevara betrachtet, das bin ich, denn Guevara ist mein Kind, mein Produkt. Aber die Welt weiß nicht, dass Che Guevara anders war, wie die Revolution auch. Die war auch anders. Sie ist zu einer Lüge geworden, denn der Kubaner lebt ohne Rechte und im Elend. Alle sind wirkliche Opfer des Castro-Systems.
La imagen de la Revolución Cubana, de un proceso reivindicador, etcétera, de justicia social, eso es mentira. El pueblo cubano vive en la miseria, sin derechos, como una víctima real de Fidel Castro y de sus ambiciones.
Abschließend möchte ich noch sagen, helfen Sie uns bitte durch Presse und andere Möglichkeiten, die Sie haben, die kubanischen politischen Gefangenen aus den Gefängnissen herauszubekommen. Das Erste, was die EU und die zivilisierte Welt von den Castros fordern sollte, ist die Freilassung der politischen Gefangenen. Zu Bush und Obama sagen wir, helfen Sie uns, die politischen Gefangenen zu befreien. Wenn Raúl Castro verhandeln möchte, sagen Sie, lass erst die politischen Gefangenen frei, dann verhandeln wir. Zu Ihnen hier in Europa sage ich dasselbe. Helfen Sie uns, die politischen Gefangenen zu befreien. Nur so können wir in Kuba einen Wechsel erreichen.
Kuba nach 50 Jahren Castro war das Thema einer von Kirche in Not einberufenen Pressekonferenz in Berlin. Die Leitung der Veranstaltung lag bei Michael Rack.
Als Hugo Matos in Havanna einfuhr im selben Jahr, ist Jorge Luis García Vázquez geboren. Auch er kam in Kuba in Haft, konnte ausreisen, lebt heute in Berlin. Als Menschenrechtler bemüht er sich, die Verbindung herzustellen von der Opposition in Kuba, auch in Miami, zur freien Welt, vor allem auch zu den Medien hier im deutschsprachigen Raum. Herr Vázquez, könnten Sie uns einen kurzen Einblick geben über etwas, wovon wir hier wenig erfahren? Gibt es eigentlich in Kuba selbst Opposition? Gibt es eine sichtbare Opposition? Wie stark ist sie? Und Sie leben ja schon eine ganze Zeit hier. Hugo Matos hat angesprochen, das ganz falsche Bild Kubas, das hier in der deutschen Öffentlichkeit besteht. Da haben Sie ja auch Ihre Erfahrungen. Welche größten Irrtümer über Kuba würden Sie gerne korrigieren?
Primeramente aprovecho la oportunidad que tenemos un traductor y quiero hablar en español para poder entonces, porque quiero aprovechar la presencia que el comandante Hugo Matos está presente.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auf Spanisch zu sprechen. Vor allem möchte ich die Gegenwart von Hugo Matos nutzen, um mich bei ihm zu bedanken. Ich danke ihm für die Reise nach Berlin, für seine Reise nach Europa, für seine Willenskraft und den Kampf um ein freies und selbstbestimmtes Kuba, basierend auf der Versöhnung aller Kubaner. Sein Besuch ist wichtig, daher danke ich auch Kirche in Not und Herrn Rack und allen, die dieses Treffen hier in Berlin ermöglicht und arrangiert haben, in einer Stadt ohne Mauer, einer freien Stadt.
Se pueda realizar aquí en Berlín, una ciudad que no tiene un muro, una ciudad libre. Yo salí de Cuba en el año 1992
Ich habe Kuba 1992 verlassen. Auch ich habe meine Erfahrungen mit der Diktatur gemacht und ich wurde von ihr indoktriniert. Ich besuchte Militärschulen. Ich bin 1959 geboren. Im gleichen Jahr, in dem der Kommandant Huber Matos in Havanna einmarschierte, bin ich geboren. Als ich 20 Jahre alt war, war der Kommandant Matos noch im Gefängnis. Das verdeutlicht die Grausamkeit des Systems in Kuba.
Y pacíficamente cambios democráticos. Son diferentes movimientos políticos, demócratas cristianos, socialdemócratas.
Die Opposition ist eine starke Opposition. Sie versucht mit aller Kraft, friedlich-demokratische Veränderungen zu erreichen. Es gibt verschiedene politische Bewegungen. Christdemokraten, Sozialdemokraten, die Anhänger des Varela-Projekts, die Sociedad Civil und Menschen wie Vladimiro Roca und Marta Roque. Wir haben einige kubanische Systemgegner. Es sind zwar nicht viele, aber sie sind stark. Jeden Tag wächst die Zahl der jungen Menschen, die sich anschließen. Studenten, Gewerkschaftler, Arbeiter, Ökonomen, Journalisten, aber auch viele Personen, die der kommunistischen Partei angehörten und in der Regierung waren. Jeden Tag arbeiten mehr in der Opposition mit. Wir versuchen mit vereinten Kräften in Europa die Arbeit der kubanischen Opposition bekannt zu machen. Gleichzeitig wollen wir eine Brücke und Hilfe für sie sein. Das ist gar nicht so einfach, weil wir hier in Europa nicht mit ausreichenden Mitteln rechnen können, um arbeiten zu können. Alle Systemgegner hier in Deutschland engagieren sich auf ehrenamtlicher Basis. Sie müssen aus ihrer eigenen Tasche die Aktivitäten finanzieren, die wir gegen die kubanische Diktatur planen oder durchführen wollen. Unsere Aufgabe ist es, einen Wechsel zur Demokratie in Kuba zu schaffen. Ich denke, dass die katholische Kirche dabei eine wichtige Rolle spielt. Sie wird ein Faktor der Versöhnung sein für alle Kräfte innerhalb der Regierung und der Opposition.
Un papel muy importante en este cambio. Va a ser el factor reconciliador de todas las fuerzas dentro del gobierno y dentro de la oposición cubana. Yo hace unas semanas participé en una misa y el sacerdote era de la India, de Bombay, y dijo una
Vor einigen Wochen nahm ich an einer heiligen Messe teil. Der indische Priester aus Bombay sagte einen Satz, den ich hier wiederholen möchte. Jesus hat keine Hände, wir sind die Hände Jesu. Jesus hat keine Lippen, wir sind die Lippen Jesu. Ich wünsche mir, dass die Kirche in Kuba das Herz, die Lippen und die Hände der kubanischen Opposition wird. Vielen Dank.
Bei uns ist Herr Generalvikar Michael Bautz. Er ist heute Generalvikar des Bistums Dresden-Meißen, aber das ist er noch nicht lange, denn bis, ich glaube, 2006 war er als Priester in Kuba tätig, 10 Jahre lang. Herr Generalvikar, Sie kennen die Arbeitsbedingungen der Kirche und Sie können auch frei sprechen, im Unterschied zu denen, die heute noch auf Kuba Dienst tun. Wie frei kann die Kirche arbeiten? Wie schwer ist der Alltag für die Kirche in diesem totalitären Land?
Danke. Zunächst einmal begleiten Sie mich ein bisschen. Es ist der 1.1.98. Ich habe Tage vorher die Nachricht bekommen, dass ich nach Kuba einreisen darf. Ich nehme ein Flugzeug und lande in Havanna auf dem internen Flughafen. Das Visum liegt da. Ich werde sofort bedient. Die ersten Tage sind interessant. Sie sind gleichsam außerordentliche Tage. Aber schnell kommt die Wirklichkeit. Aber zunächst einmal kommt der Papstbesuch, denn ich bin gleichsam ein Geschenk des Papstes an die kubanische Kirche, um dort einige Jahre zu arbeiten. Die Menschen gehen mit Begeisterung. Sie haben neue Lieder komponiert und eingeübt. Das ganze Land ist in einem wunderbaren Ausnahmezustand. Fast, möchte ich sagen, ist ein kleines Paradies. Aber diese Zeit, sicher ein Jahrhundertereignis für die Nation, ist schnell vorbei. Nach 6 Monaten wird gesagt, also alles, was an den Papstbesuch erinnert, unterdrücken. Und dann erleben wir, dass nach dieser Zeit es sehr schwer wird. Es gibt keine Autos mehr zu kaufen, es darf kein Missionar mehr einreisen, es gibt keine Genehmigungen für Reparaturen, keine Baustoffe. Aber hier heißt es eben, ich musste mir jedenfalls diese Frage stellen, wozu bist du da? als Missionar, nicht als Politiker, nicht als Tourist. Du willst den Menschen dienen. Und so haben wir versucht, einfach, am Anfang hatte ich kein Auto zur Verfügung, zu Fuß durch die Stadt zu gehen, zu den Kreisen, zur Katechese. Und die Leute sagten, Padre, Sie sind gekommen, jetzt zu Fuß, das hat noch niemand gemacht, zu uns so weit rauszulaufen. Es regnet doch, es ist dunkel, sage ich, ihr seid da und das reicht für mich. Ich freue mich, mit euch diesen Abend zusammen zu verbringen. Wichtig war für mich, als Freund der Kubaner zu leben. Nicht als jemand, der so überlegen sein will oder der alles kann, sondern mitzuleben mit diesen Menschen, oft sehr einfachen Menschen, aber fröhlichen Menschen, familiären Menschen und die Hunger haben, auch die frohe Botschaft zu empfangen. Zwei Worte waren am Anfang für mich sehr deutlich gleich da. Das eine war Rekonziliation. Der junge Bruder hatte schon gerade gesagt, die Versöhnung, die muss im kubanischen Volk ein tragendes Wort sein. Und das zweite ist die Hoffnung. Von diesen beiden Worten habe ich mich inspirieren lassen und habe zunächst einmal täglich die Heilige Messe gehalten, Katechesen aufgebaut und vor allen Dingen, da ich ja niemanden kannte, die Kranken besucht. Und das war so die Brücke zu den Kubanern. Das haben sie gern gehabt. Da kommt jemand, der sich unserer Kranken annimmt, der uns Medikamente besorgt. Manchmal kamen 1000 Leute in einer Woche und wollten Medikamente haben. Gott sei Dank konnten wir sie von Deutschland besorgen, so einen Standard an Medikamenten, und konnten sie austeilen, verantwortlich auf Rezepte. Und das hat uns getröstet und den Kubanern geholfen. Es war auch sehr schön zu erleben, wie einmal in der oder zweimal in der Zeitung erschien, der Bischof von Pinar del Rio ist ein Contrarrevolucionario, also ein Gegner, ein Feind der Revolution. Das war der schlimmste Titel, den man ihm geben konnte. Wir haben gesagt, Monsignore, wir laden Sie zu einem Wandertag ein, kommen Sie mit uns. Dann sind wir zweimal nach dieser Attacke mit ihm einen ganzen Tag unterwegs gewesen. Er hat uns erzählt, wie das kam, und wir haben ihn getröstet und gesagt, wir sind stolz auf Sie, Monsignore, dass Sie ein starkes Rückgrat haben. Und ich habe gemerkt, wie die Mitbrüder sich in dem Land gegenseitig brauchten. Die haben sich besucht, nicht etwa um irgendetwas zu besprechen, sondern einfach nur, um zusammen zu sein, die Nöte mitzuteilen, zu ermutigen und wieder auseinanderzugehen, ein Gebet zu sprechen und sagen, hab Mut, wir sehen uns bald wieder. Kirche ist in Kuba für die Menschen wichtig. Sie war ja von 1961 bis 1986 gleichsam nicht mehr existent. Ich habe einen Mitbruder erlebt, der später mich da besucht hat, der ausgereist ist und gesagt hat, die Kirche geht in Kuba unter. Und dann außer Lande gegangen ist. Die Kirche lebt.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wir ziehen heute Bilanz von 50 Jahren Castro-Herrschaft auf Kuba. Und nach den Stimmen von Menschenrechtlern und der katholischen Kirche wollen wir nun noch eine politische Persönlichkeit hören, die Unterdrückung und sozialistische Bevormundung am eigenen Leib erfahren hat. Es ist der Bundestagsabgeordnete Arnold Fartz.
Jetzt ist viel die Rede gewesen von Menschenrechtsverletzungen. Und da stellt sich natürlich die Frage immer auch an die Politik. Was kann die Bundesregierung tun? Was kann man überhaupt von Deutschland aus tun? Vielleicht auch der einzelne Bürger, der sich einen Urlaub in Kuba überlegt, um etwas zur Verbesserung der Verhältnisse beizutragen. Und da freuen wir uns, dass Arnold Fartz bei uns ist, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und einer der Abgeordneten, die sich seit Jahren am stärksten für Kuba einsetzen. Herr Fartz, wie ist Ihre Einschätzung?
Die europäische Politik kann die kubanischen Dissidenten fragen, was sie für den richtigen Weg halten, was die westliche Welt tun sollte. Seit ich aber mich mit Kuba beschäftige, unterlässt die europäische Politik diese Frage an die kubanischen Dissidenten. Sie ignoriert sie genauso, wie man früher die Dissidenten in der DDR ignoriert hat. Und auch hier an diesem Tisch muss ich erst mal feststellen, dass die Beiträge, die ich bis jetzt gehört habe, also jetzt mit Ausnahme von Huber Matos und auch mit Ausnahme von Herrn Vasquez, alle auf die Akzeptanz der Abwesenheit von Demokratie auf Kuba hinauslaufen. Wir reden von kleinen Veränderungen, von dass es jetzt Privatland gibt und so weiter. Mit allen diesen Dingen ist überhaupt nichts gelöst für Kuba. Entweder, wir müssen fragen, wollen wir, dass es auf Kuba Selbstbestimmung, Demokratie, Pluralismus, Wettbewerb von verschiedenen politischen Vorstellungen und Ideen gibt? Ja oder nein? Im Augenblick ist die Situation die, dass die Frage mit Nein beantwortet werden muss. Und alle diese Dinge, über die wir reden, Befreiung von politischen Gefangenen und so weiter, kleine Schritte, sind alles Schritte im Rahmen der Diktatur. Alles Schritte im Rahmen der Diktatur. Und wenn die westliche Welt den Anspruch aufgibt, Kuba zur Demokratie zu verhelfen, dann sollte sie ihre Kuba-Politik ganz und gar einstellen. Das ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche, nicht die meiner Fraktion. Selbstverständlich muss man humanitäre Hilfe leisten, wenn beispielsweise so ein furchtbares Unglück passiert ist, wie gerade der Tornado und so weiter. Und das darf man auch nicht an politische Bedingungen knüpfen. Das sind alles Grundselbstverständlichkeiten des politischen Handelns. Wenn wir aber über die Frage reden, wie wir politisch mit Kuba umgehen wollen, dann ist zunächst die Frage zu beantworten, wer spricht für Kuba? Wer ist Kuba? Wenn wir von einer Annäherung zwischen der Europäischen Union und Kuba reden, dann meinen wir immer eine Annäherung zwischen der Europäischen Union und den Castro-Brüdern. Nicht aber eine Annäherung zwischen der Europäischen Union und den kubanischen Dissidenten. Es kommt im Übrigen auch nicht darauf an, lediglich dafür einzutreten, dass die Gefangenen auf Kuba freigelassen werden. Das sollte eine Grundselbstverständlichkeit sein. Aber die Gefangenen auf Kuba sind deshalb gefangen, weil sie eine Überzeugung hatten. Und diese Überzeugung, das ist keine Krankheit oder keine Schwäche, aus der man jemandem helfen muss, sondern diese Überzeugung ist ein menschliches Grundrecht und eines der großen Hoffnungen für Kuba. Wir müssen nicht sagen, die Gefangenen müssen freigelassen werden und alles ist gut, sondern sie müssen nicht nur freigelassen werden, sie müssen die Möglichkeit erhalten, ihre politischen Ideen zu äußern und ihnen nachzugehen und sich zu organisieren, um sie durchzusetzen. Das ist das Ziel. Und wenn wir das nicht machen, und ich glaube, wir machen es nicht, dann läuft im Grunde wieder dasselbe ab, was auch in den 80er Jahren in der westdeutschen und westeuropäischen Politik bezüglich des damaligen Ostblocks abgelaufen ist. Die gesamte etablierte westliche Politik hatte den Status quo als endgültigen Status akzeptiert. An die Frage, ob es denn überhaupt zu einer Demokratisierung kommen könne, wurde überhaupt nicht gedacht. Kleine Schritte wurden definiert als Zugeständnisse von Mächtigen, die selbstverständlich die Macht eo ipso oder die Macht a priori ausüben, die auch nicht hinterfragt wurde. Und das wurde dann im Westen gefeiert als große Zugeständnisse. Auf die Revolution in Ostdeutschland war die gesamte westliche Politik in keiner Weise vorbereitet. Sie ist überrascht worden und schämte sich dann der Bilder, die sie in den Jahren vorher mit Honecker und Co. gemacht hatten. Genauso wird die Entwicklung, da bin ich sicher, auf Kuba auch sich ereignen. Denn um die Grundfrage, Demokratie ja oder nein, kommt Kuba nicht herum. Und ich bin der festen Überzeugung, egal wann, es wird auf Kuba eines Tages zur Demokratie kommen. Und dann wird die gesamte westliche Akzeptanzpolitik des Status quo eine Politik sein, an die der Westen nicht mehr erinnert werden will.
Das war Weltkirche aktuell. Über Kuba nach 50 Jahren Castro haben wir heute einiges gehört auf einer von Kirche in Not einberufenen Pressekonferenz in Berlin. Ich erwähnte es eingangs, Kuba ist ein wichtiges Land für die Hilfe von Kirche in Not. Dementsprechend viele Projekte gibt es dort, die Sie unterstützen können. Und helfen können Sie in jedem Fall auch durch die Weitergabe von Informationen. Kirche in Not hält hierfür zahlreiche Dokumentarfilme über Kuba bereit, die Sie unentgeltlich bestellen können unter Telefon 089 für München und dann 760 7055. Ein Blick auf die neue Medienbox im Internet lohnt sich auch immer. Schauen Sie doch mal rein unter www.kirche-in-not.de. Bis nächste Woche. Ihnen allen einen gesegneten ersten Fastensonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.